Miteinander. Ich habe in der vergangenen Zeit Propheten gelesen. Vom Jesaja bis zum Malachi. Wenn ihr psychisch gut zu Weg seid und gerne mal wissen wollt, wie sich eine depressive Verstimmung anfühlt, dann müsst ihr einfach dauernd Propheten lesen. Da steht so viel drin von Gericht, von Schweren, von Lasten, die diesen Propheten sind verlegt worden, dass es mich wirklich sehr bewegt hat und mir selber auch eine Last geworden ist. Und als ich an der Ostern habe, Predigt geschaut am Internet, hat er so gut über das Erlösungswerk und die Auferstehung und die Vergebung von Jesus Christus geredet, dass es mich plötzlich wie einen Schlag hat getroffen. Wie ein Angriff von Satan, würde ich das nennen. Oftmal habe ich gedacht, das ist ein falscher Gedanke. Warum ein solches fantastisches Erlösungswerk und nachher so wenig Hilfe im Alltag? Das ist ein letzter Gedanke. Gott hilft uns schon. Manchmal verstehen wir seine Hilfe vielleicht nicht. Oft spüren wir sie vielleicht nicht. Aber es hat mich bewegt und das wird jetzt auch in der Predigt ein bisschen kommen. Zum Glück ist dann der Habakkuk gekommen. Irgendwann in diesen Propheten. Und an dem bin ich geblieben hängen. Und ich werde jetzt 2-3 Mal, vielleicht 4 Mal über Habakkuk predigen. Habakkuk. Im Moment mein Lieblingsprophet, weil er ganz am Anfang von seinem Buch, wo wir dann später werden lesen, die 4 Verse, genau die gleichen Fragen hat, wie wir manchmal eben auch haben und wie uns manchmal auch plagen. Und das sagt ihr so direkt und so schonungslos, dass ich sage, die Bibel muss inspiriert sein. Es kann nur Gottes Wort sein. Wenn Menschen hätten wollen die Bibel schreiben und über Gott schreiben, dann hätten sie nicht solche Zweifel und solche Nöte aufgeschrieben. Dann hätten sie viel mehr geschrieben, wie es ihnen gut geht und wie ihnen Gott hilft und wie er schon durch alles durchdreht und so weiter. Aber sie sind eben ehrlich. Das ist fantastisch. Und wir dürfen auch ehrlich sein. Mein erster Punkt, wir wollen antworten. Oder geht es sich nicht so, jetzt in der Corona-Zeit? Wieso gibt es den Käfer? Denkt jetzt ja nicht, dass das, was ich jetzt sage, meine Meinung ist. He? Also, das Virus, wissen wir alle, kommt ganz klar aus einer Fledermaussuppe. Nein, ist auch ein bisschen zu einfach. Man hat in der Genetik noch gewisse Sachen vom HIV-Virus drauf gefunden und das kann nur von Menschen produziert sein, dass das dort vorkommt. Also kommt der aus einem biologischen Labor für biologische Kriegsführung. Jetzt ist nur noch die Frage, ist er der zufälligerweise ab oder haben sie ihn extra abgelassen, für einen Test zu machen? Selbstverständlich haben sie ihn extra rausgelassen, Chinesen, weil die wollen ja die wirtschaftliche Weltmacht werden. Und jetzt scheint das zu gelingen. Sie können jetzt den ganzen Westen wunderbar links überholen. Wir haben unsere Wirtschaft an die Wand gefahren. Aber das ist alles falsch. Hinter diesem Zeug steht ganz klar der Bill Gates und seine Milliardärsfreunde. Die haben schliesslich ihre Milliarden in biochemische Labor gesteckt, das stimmt übrigens. Und der Bill Gates hat selber gesagt, er wird die ganze Weltbevölkerung impfen. Wenn ihr die Weltbevölkerung impfen wollt, müsst ihr nicht zuerst das Immunsystem ein bisschen runterfahren. Das macht ihr am besten, indem ihr eine Quarantäne verordnet und sagt, sie müssen Mundschutz anlegen. Dann bist du so vor Einfluss geschützt, dass das Immunsystem schwächer wird und dann musst du dich impfen. Aber schon wieder falsch. Eigentlich wollten es Politiker. Die wollten eigentlich wissen, wie lange geht es, bis wir aus einer Demokratie eine Diktatur machen können. Ein Überwachungsstaat, wo jeder freiwillig die anderen überwacht, weil er einfach Angst hat. Aber wie wir alle wissen, würden es Politiker allein sowieso nicht arbeiten. Und darum haben sie die Banker auch noch gebraucht. Das Geld regiert ja schliesslich die Welt, oder? Und die Banker wollen das Bargeld abschaffen und jetzt wüssten sie auch, wie man das erreichen kann. Dann kann man das Fussvolk total kontrollieren. Und auch die Kleinsten müssten ihre kleinsten Vermögen auf der Bank haben. Dann kannst du alles mit Negativzinsen belasten. Das ist super. Aber auch das stimmt wieder nicht, weil schliesslich steht hinter dem ganzen Zauber nur Klimaaktivisten. Müssen wir mal schauen, wie in den letzten 3 Monaten das CO2 gesunken ist. Oder? Das ist fantastisch. Also, wir hören auf mit all diesen Sachen. Warum gibt es solche Spekulationen? Wieso? Wir wollen antworten, darum. Oder seid ihr jemand, der einmal das Gleiche ist? Und der noch nie gefragt hat, warum. Mal, wir fragen schon, warum. Ne? Wir wollen Antworten. Und wenn wir keine Antworten finden, dann basteln wir selber Antworten. Ja klar. Schließlich sind wir intelligente Wesen und nachher machen wir selber etwas und finden irgendwo unsere Antwort. Aber wisst ihr, auf was unsere Antworten basieren? Auf welchem Hintergrund? Die machen wir auf dem Hintergrund von unserer Kultur, in der wir drinnen leben. Die ist für uns, die da innen sitzen, jetzt noch ziemlich christlich angehaucht. Die ist aufgrund von unserer Erziehung, die wir erlebt haben. Aufgrund von unserer sozialen Stellung. Aufgrund von unserer Gesundheit. Aufgrund von unserem psychischen Wohlergehen, gerade von unserer Gefühlslage, von unserem Medienkonsum und beeinflusst auch noch durch unsere Bildung oder vielleicht auch durch unsere Verbildung, die wir bekommen haben. Und auf dem bauen wir unsere Antworten auf. Das ist nicht sehr vertrauenserweckend. Und darum komme ich zum Punkt 2. Wir müssen uns daran gewöhnen, dass grosse Fragen manchmal offen bleiben. Ich habe hier zwei ganz kleine Fragen aus der Theologie genommen. Für mich sind es die zwei grössten wahrscheinlich. Prädestination und Theodizee. Prädestination. Die einen sagen, der Calvin hat recht. Sorry, Jean Calvin. Der Calvin hat recht, alles ist vorherbestimmt. Die einen zum ewigen Leben, in Gottes Herrlichkeit, die anderen zum ewigen Verderben in der absoluten Gottesferne. Wir können gar nichts dazu beitragen, wir haben keinen freien Willen. Gott hat das schon vor Grundlegung der Welt vorherbestimmt. Und die anderen sagen, Calvin hat nicht recht. Wir haben dem zwar sehr viel zu verdanken als Reformator, aber da hat er sich jetzt grausam verrennt in dieser Frage. Wenn das so wäre, wäre die ganze Welt ja nur ein lästiges Marionettentheater. Natürlich passiert nichts ohne sein Willen oder zumindest, als er es zulässt. Aber wir Menschen tragen die Verantwortung für das, was wir machen. Wir haben sehr wohl Entscheidungsfreiheit. Wie wir jetzt das zusammenbringen wollen, dass Gott sein Willen durchsetzt, seine Ziele erreicht und uns Menschen kann freien Willen lassen und Entscheidungsfreiheit, das geht halt in unsere kleine Hirne nicht rein, das verstehen wir nicht. Manfred Siebald hat das mal ganz schön dichtet in einem Lied, er hat gesagt, Gott passt in 3 Pfund graue Masse nicht hinein. Das stimmt. Vergebt mir, ich gehe überhaupt nicht auf die Frage ein. Ich sage jetzt nicht, ob der Calvin doch ein bisschen recht hatte oder ob er überhaupt nicht recht hatte. Überhaupt nicht. Entscheidet das selber. Und jetzt stelle ich eine Behauptung auf, ziemlich frech. Der hat in dieser Frage eine Position. Entweder seid ihr ein bisschen kalvinistisch ausgerichtet oder relativ antikalvinistisch oder irgendetwas zwischen. Und vielleicht habt ihr Position, dass ihr sagt, ist mir gleich, ich nehme da keine Position. Das ist auch eine. Also meine Behauptung kann falsch sein, aber ich sage, irgendwo steht er. Und jetzt mache ich noch einen kleinen Spruch. Wisst ihr das mit der Prädestination? Das ist ja erst seit 1800 Jahren, seit dem Augustinus, eigentlich eine Frage. Und seit 1800 Jahren kann man es nicht lösen, aber es ist im Prinzip eine kleine Frage. Die grosse Frage kommt jetzt. Theodizee. Was heisst das? Theo, Gott. Dizee oder Dike, Gerechtigkeit. Wie kann man einen liebenden Gott rechtfertigen angesichts von allem Leid in dieser Welt? Macht das einmal. Da wird man irre dran. Atheisten könnt ihr nicht überzeugen, weil die sagen Folgendes. Wenn euch ein Gott tatsächlich ein barmherziger Gott von der Liebe ist, dann ist er nicht allmächtig. Weil er lässt viel zu viel Leid zu als Gott von Liebe, gerade unter seinen Kindern. Wenn er aber allmächtig ist und allwissend, dann ist er kein Gott von Liebe, weil er lässt viel zu viel Leid zu, gerade unter seinen Kindern. Und jetzt haben wir ein Problem. Wir wollen antworten. Wie machen wir jetzt das? Ich bin auch so einer, der gerne Antworten hat und manchmal fabriziere ich eigene. Ich kann mich auch verrennen und darum brauche ich Hilfe, immer wieder. Und schaut, darum brauchen wir einander. Wir brauchen Gemeinde, wir brauchen Geschwister in der Gemeinde. Manchmal brauchen wir sogar die Ältesten in der Gemeinde. Manchmal stellen wir einander Fragen und diskutieren miteinander, wenn man irgendwo zu Besuch ist. Und wenn wir zusammenkommen, kommen wir unter das Wort. Wir haben Bibelstunden, wir haben Predigten. Und wir wollen so nah bei der Bibel sein wie möglich und unsere Antworten daraus holen. Und Gott gibt schon Antworten. Aber was, wenn jetzt Gottes Antworten nicht sehr exakt in unser theologisches Schema passen? Dann haben wir ein Problem. Und wenn seine Antworten nicht in unser Lebensschema passen? Also Herr, wenn ich dir doch folge, dann muss mir doch jetzt in diesem Punkt helfen. Das ist auch eine falsche Theologie. Er muss gar nicht. Er wird uns schon helfen. Aber auf seine Art. Vielleicht besteht die Hilfe darin, dass wir noch etwas lernen müssen in einer gewissen Schwierigkeit. Und dann wird es halt noch etwas dauern. Aber die Woche, die Frage vom Leiden, die hat mich wirklich getroffen und die hat sogar mein Vertrauen in Gottes Barmherzigkeit erschüttert. Darum habe ich gesagt, es kam wie ein satanischer Angriff. Und das kann uns passieren. Es kann passieren, dass das unser Vertrauen erschüttert. Darum bin ich froh, können wir uns wieder versammeln und kommen wir wieder zusammen. Wir brauchen alle einander. Als Solo-Christ geht es nicht, definitiv nicht. Wir brauchen einander. Und einer, der das auch gebraucht hat, ist eben der Hosea. Und ich würde jetzt eigentlich ganz gern gerade zum Punkt 3 gehen. Wie lang, Herr? Wir müssen lernen, Gott zu vertrauen, auch wenn wir es nicht verstehen. Ich lese euch mal die ersten 4 Verse aus dem Hosea-Buch. Nein, Habakkuk, Entschuldigung. Selbstverständlich, der Habakkuk. Es fängt schon schlimm an. Die Last, die der Prophet Habakkuk geschaut hat. Wie lange, o Herr, rufe ich schon, ohne dass du hörst? Ich schreie zu dir wegen des Unrechts und du hilfst nicht. Warum lässt du mich Bosheit sehen und schaust dem Unheil zu? Bedrückung und Gewalttat werden vor meinen Augen begangen. Es entsteht Streit und Zank erhebt sich. Darum wird das Gesetz kraftlos und das Recht bricht nicht mehr durch, denn der Gottlose bedrängt den Gerechten von allen Seiten. Darum kommt das Urteil verkehrt heraus. Das sind schon harte Verse. Am Habakkuk geht es schlecht. Und ich habe in dieser Zeit noch so Gebetsanliegen bekommen von HMK, von Hilka, von Contactions, von verschiedenen Werken, Open Doors und so weiter. Und da stehen so Geschichten drin, dass in islamischen Ländern, christlichen Familien, die 10- bis 15-jährigen Töchter irgendwann auf dem Schulweg oder sonst einmal entführt werden. Und dann werden sie an einen islamischen Mann gegeben, als Frau. Dass sie dem seine Sklavinnen jetzt, er darf sie schlagen, darf machen mit ihnen, was er will. Wenn sie ihnen gar nicht passt, darf er sie sogar töten. Und wenn sie Kinder bekommen sollte, muss sie sie im islamischen Glauben erziehen. Dann habe ich mir meine Tochter vorgestellt. Denkt, was mache ich? Dann habe ich gelesen, dass ein Ehepaar, ein christlicher Anwalt, hat gesucht und gefunden in diesem Land. Und dann haben sie probiert, ihre Tochter wieder zurückzubekommen. Und was ist passiert? Das, was hier im Vers 4 steht, das Unrecht nimmt überhand. Jetzt ist sogar der Anwalt noch in Gefahr. Nicht nur die Eltern. Was machst du jetzt? Und angesichts von so viel Leid hat es mich wirklich, ja, ich muss sagen, es hat mich erschüttert. Das Buch fängt an, die Last. Ich lese euch nur schnell, wie das nächste Buch anfängt, Zephania. Das Wort des Herrn, das an Zephania erging, den Sohn Kuschis, des Sohnes Gedalias, des Sohnes Amarias, des Sohnes Hiskias, in den Tagen Josias, des Sohnes Ammons, des Königs von Juda. Ganze Einleitung, jetzt wissen wir, wer das ist. Beim Habakkuk wissen wir es nicht. Wir wissen nicht einmal, wer sein Vater ist. Man kann erahnen, zu welcher Zeit das er geschrieben hat, wenn man das ganze Buch liest. Aber es kommt nichts, es kommt nur die Last, die der Prophet Habakuk geschaut hat. Und es verdrückt man fast. Und jetzt kommen seine Fragen. Wie lang, Herr, tue ich schon rufen und du hörst nicht? Und ich schreie zu dir wegen dem Unrecht und du hilfst nicht. Darum habe ich gesagt, das darf doch gar nicht in der Bibel stehen eigentlich, oder? Wir würden schreiben, Herr, wenn wir beten, wissen wir, dass du erhörst. Ich habe schon manchmal zu dir geschrien, ja, vielleicht nicht gerade gespürt, aber du hilfst schon. Und der Habakuk sagt ganz ehrlich, wie es nicht tücht. Im Moment hat er diesen Eindruck. Und wenn du fragst, wie lange, und diesen Eindruck hast, dass Gott nicht hilft, dann kommt ganz logisch die nächste Frage. Warum? Warum lässt du mich Bosheit sehen und schaust dem Unheil zu? Hast du das Gott noch nie gefragt, Hand aufs Herz? Warum schaust du dem Elend zu und machst nichts? Hast du das noch nie gesagt oder gedacht? Bedrückung und Gewalttat werden vor meinen Augen begangen. Es entsteht Streit und Zank erhebt sich. Und jetzt käme eigentlich es darum, aber es ist keine Erklärung. Es sagt nur, weil du nicht eingreifst, geht alles aus dem Lot. Es läuft alles aus dem Ruder. Und jetzt kommt das Urteil verkehrt raus. Und wenn ich mir das so anschaue, dann ist der Habakuk wirklich ein armer Kerl. Er hat eine schwere Last, er muss ein Gericht von Gott sehen und das verkünden. Er sieht aber nur Not und Unrecht und fragt Gott, wie lange geht das und warum schaust du dem Treiben so lang zu? Und darum läuft ja alles verkehrt. Und dann habe ich in diesem Buch den ersten Lichtblick gefunden. Nicht im Buch selber, da in dieser Bibel würde es wahrscheinlich stehen, weil es eine Einleitung hat. Aber in einem Kommentar. Wisst ihr, was Habakuk heisst? Umarmer. Der sich an Gott klammert. Wenn du nicht weiter weisst, musst du dich an Gott klammern. Weil ohne Gott ist es noch viel schlimmer als das Leid. Es kann auch sein, dass es heisst, der, der umarmt wird. Und wenn du am Habakuk seine Fragen hast und seine Last musst tragen, weißt du, was du brauchst? Dann brauchst du eine Umarmung. Dann brauchst du nicht einen, der zu dir kommt und sagt, du musst einfach fester glauben. Weil das kannst du im Moment sowieso nicht. Du hast deine Fragen. Und ich bin nur froh, dass ich nicht immer einen starken Glauben haben muss. Und ich bin froh, weil ich immer einen starken Gott habe. Und der hebt es. Und wir wollen uns an ihm, an diesem starken Gott, heben, uns an ihn klammern, auch wenn wir verzweifelt sind. Und jetzt kann es sein, dass wenn wir uns an Gott klammern, dass unsere Kräfte nachlassen. Habt ihr auch schon so einen Actionfilm gesehen, einen Action-Thriller, sagt man, glaube ich, wo irgendeiner in den Bergen hängt und der andere will ihn retten, oder? Und die Hände kommen irgendwie näher und ja, er kann ihn packen. Und dann sieht man plötzlich, wie die Hände so langsam auseinanderrutschen, oder? Und die Spannung steigt. Mann, er nicht heben, oder geht's, oder? Vielleicht geht es und vielleicht geht es nicht, je nach Film. Oder? Aber wenn wir als Gläubige uns nicht mehr mögen haben, wisst ihr, was wir dafür eine Verheißung haben? Niemand wird euch aus seiner Hand reißen. Er hat noch. Uns kann man nicht rausschreissen, es geht nicht. Werden nicht abstürzen. Aus irgendeinem Grund werden wir weiter glauben. Nicht irgendein Grund, weil er hebt. Nicht, weil wir die Starken sind. Sind wir eben nicht. Nur sagen wir es nicht so gern. Aber er wird uns festhalten, weil er versprochen hat, dass uns gar nichts von seiner Liebe trennen kann. Und wir glauben trotzdem weiter. Und schaut, eigentlich wetten wir Antworten, aber was wir brauchen, ist Vertrauen. Das ist etwas anderes. Wir überkommen nicht alle Antworten. Weil manchmal überkommen wir zwar, aber sie passen nicht so. Und wo ich mit in diesem Problem gesteckt bin, kommt plötzlich ein Mail, also bei mir kommen noch relativ viele Mail. Aber oftmals ist das Mail von einem Geschwisterte-Ehepaar aus der Gemeinde hier. Und die schreiben: Hallo Röbi, wir haben hier gerade eine super gute Predigt gehört, die uns gut getan hat. Jetzt schicken wir dir den Link mal, wenn du willst, kannst du mal reinhören. Da hat mich gedacht, ja, das wäre jetzt noch etwas, dann habe ich reingelassen. Und wenn ich das vielleicht ein bisschen lustig sage am Anfang, das war von einem sehr jungen Teilzeitprediger gewesen, der ist nicht einmal vollzeitlich Prediger, nur ein Teilzeit, er ist jung, er ist hübsch, er ist stark, er ist intelligent und erfahrungslos. Aber der hat predigt, als hätte er 40 Jahre Seelsorgerfahrung oder Predigerfahrung. Das war sensationell gut gewesen. Und etwas von dem, was er dort predigt hat, würde ich euch ganz gerne weitergeben. Nur einen kurzen Gedanken. Er hat über Hiob geredet. Und irgendwann ist er zu dieser Frage gekommen, wie hat denn Gott eigentlich an Hiob geantwortet? Seine drei Freunde haben ja, Entschuldigung, Stuss erzählt. Das kannst du ja fast nicht lesen, was die da sagen. Sie haben ja auch Antworten gesucht und haben gefunden, Lätzi. Und die haben Hiob noch mehr Not gemacht mit ihren Antworten. Und jetzt steht am Anfang vom Kapitel 38, da antwortete der Herr dem Hiob aus dem Gewittersturm und sprach. Jetzt lassen wir mal den Gewittersturm weg. Da antwortete der Herr dem Hiob und sprach. Das ist nicht ein Titel, das steht so im Bibeltext. Jetzt antwortet Gott. Und wisst ihr, was für eine Antwort kommt? Keine einzige. Es kommen nur Fragen. Zwei Kapitel lang nur Fragen. Stell euch ein paar von diesen Fragen. Wo warst du? Du. Nimm sie jetzt mal persönlich. Wo warst du, als ich den Grund der Erde legte? Könnt ihr mir das erzählen, wo ihr denn seid? Wer hat das Meer mit Schleusen verschlossen und ihm Grenzen gesetzt? Kannst eine Welle zurückhalten? Entschuldigung, kannst ein Wellenli zurückhalten? Kannst nicht. Hast du den Urgrund der Meerestiefe durchwandert? Schon mal durch den Marianengraben spaziert, das Zeug angeschaut? Bist du auch bis zu den Vorratskammern des Schnees gekommen und hast du die Speicher des Hagels gesehen? Das würde der auch schon wissenschaftlich argumentieren, oder? Gibt gar keine Hagelspeicher, die entstehen, wenn sie in den Wolken oben zu kalt wird und die Wassertröpfchen frieren und so weiter. Eben, die Speicher des Hagels. Bist schon mal drin gewesen? In einem Hagelspeicher. Ja klar, mit einem Flüger durch die Wolken aufgeflogen, oder? Vielleicht, ja. Aber wir kennen es nicht wirklich. Knüpfst du die Bande des Siebengestirns? Oder kannst du die Fesseln des Orion lösen? Die Sternbilder, die man seit Jahrhunderten gleich sieht, kannst du die verändern? Bewirkt dein Verstand, dass der Habicht fliegt? Hast du den Vögel gelernt fliegen? Und wisst ihr was? Die Fragen hatten ein einziges Ziel gehabt. Nicht eine Antwort zu geben auf sein spezifisches Problem, sondern ihm zu zeigen, ich bin der allmächtige Gott, der Schöpfer vom Universum und vom Leben, mir kannst vertrauen. Ich weiss es. Ich weiss sogar, wie lang, ich weiss warum und ich weiss wozu. Und darum hat er Hiob aufhören nach Antworten zu forschen. Er hat verstanden, dass sein Verstand eh nicht reicht. Er hört auf, nach Antworten zu suchen, aber er hat nicht aufgehört, nach Gottes Nähe zu suchen. Und das sollten wir auch so machen. Er konnte sagen am Schluss, vorher habe ich nur so vom Hören sagen von dir gehört, aber jetzt hat mein Auge dich gesehen. Jetzt konnte ich einen Blick werfen in deine Grösse, in deine Allmacht. Und weil das so ist, bin ich schuldig und muss in Staub und Asche Buße tun. Und genau das sollten wir auch. Gottes Nähe suchen, uns in seine Arme werfen, seine Allmacht erkennen, staunen ab seiner Grösse und Buss tun über das, was wir ihm vorgehabt haben. Wenn ihm vertrauen, an ihn glauben und vielleicht sogar uns an ihn klammern, im Wissen, er hat uns schon. Er wird es nicht zulassen, dass uns jemand aus seiner Hand reisst. Gott wird uns beistehen. Ich möchte schliessen mit dem berühmtesten Vers aus dem Habakkuk. Habakkuk 2,4. Ich nehme jetzt freundlicherweise mal an, dass ihr den alle schon längstens auswendig könnt. Der Gerechte aber wird durch seinen Glauben leben. Und erst durch die Krisen und die Sachen habe ich den Vers auch ein bisschen besser verstanden, weil ich jetzt gemerkt habe, was hier nicht steht. Es steht nicht. Der Gerechte aber wird durch seine genialen Antworten leben. Nein. Es steht nicht einmal, der Gerechte aber wird durch seine Erkenntnis leben. Nein. Der Gerechte wird durch seinen Glauben leben. Das ist eine Herausforderung. Allein würden wir es gar nicht schaffen. Aber Gott kann uns helfen. Und ganz zum Schluss möchte ich jetzt noch drei andere Bibelstellen erwähnen. Ich bin sehr, sehr dankbar, dass nach den Propheten die Evangelien kommen. Das ist eine andere Geschichte. Wow. Das tut gut. Also wenn du mal in den Propheten ein bisschen verheddert hast, und es dir anfängt schwer machen, dann tue ein paar Seiten umblättern und gang in die Evangelien. Das tut gut. Und dann kommst du vielleicht irgendeinmal zu Johannes 14, Vers 1. Das letzte Nachtessen von Jesus mit seinen Jüngern, Gründonstig, vor er gekreuzigt wird. Das letzte Abendmahl. Was sagt er der zu seinen Jüngern? Zu 12 Männern, die einen davon gleich wird verraten, der andere wird ihn gleich verleugnen und die 10 anderen werden ihn im Stich lassen und davonlaufen. Und vorher werden sie nicht einmal beten mit ihm, weil sie zu faul sind. Und zu denen sagt er, euer Herz erschrecke nicht. Vertraut auf Gott und glaubt an mich. Glaubt an mich. Der Gerechte wird durch seinen Glauben leben. Deine Kraft längst nicht. Mit deiner eigenen Kraft rennst du sogar manchmal davon. Die längt nicht. Oder in Johannes 11, 25 bis 26, Geschichte vom Lazarus. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer lebt und an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht sterben. Hoffentlich hast du schon gewusst, dass du eigenen Tod mal wirst überleben. Das ist noch schön. Das ist doch tröstlich, oder? Wir werden unseren Tod überleben. Und nachher wird es noch schöner sein. Ganz fantastisch schön. Und als Abschluss, ich war gerade froh, ich habe fast Angst bekommen, als der Lukas hat angefangen und gesagt, er lese jetzt aus dem Matthäus. Ich dachte, ui. Aber ich wäre selber schon gewesen. Er hat mich gestern gefragt noch am Telefon, gibt es irgendetwas, was ich lesen sollte oder was ich sagen sollte? Und ich habe gesagt, nein. Ich habe ihm nicht einmal gesagt, was er nicht lesen sollte. Und glücklicherweise hat er das gemacht. Er hat das Ende vom Kapitel 10 gelesen und ich lese das Ende vom Kapitel 11. Können wir sowieso auswendig. Matthäus 11, 28 bis 30. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, so will ich euch erquicken. Nehmet auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Auch im grössten Trubel und in der ganzen Corona-Sache kannst du Ruhe finden für deine Seele. Warum? Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Jetzt sind wir wieder beim Habakkuk. die Last, die Habakuk schaute. Bei dem war es schwer. Und Jesus verspricht uns, dass seine Last leicht wird sein. Weil er hilft, trägt. Auf ihn wollen wir vertrauen. Ich will noch beten. Vater im Himmel, ja, wir können zittern, wir können fallen, wir können davor rennen. Aber du lässt uns nicht los. Danke. Danke, dass uns niemand aus deiner Hand wird reissen. Das Leben kommt uns manchmal zu hart vor. Wir sehen manchmal nur noch Leid in der Familie, hier in der Gemeinde, die es schwer haben, die krank sind, die sonst an etwas gerade fast ein bisschen am Verzweifeln sind. Oder in der Welt unendliches Leid. Und doch hast du es in der Hand, du weisst, was kommt, du weisst, wie alles rauskommt. Und einmal wirst du diesem Leiden ein Ende setzen. Aber du gibst noch Gnadenzeit, dass noch viele dich dürfen finden. Und wir bitten dich, dass wir dazu dürfen beitragen. Aber hilf uns, dass wir im Vertrauen auf dich schauen und im Vertrauen auf dich vorwärts gehen. Auch wenn es im Moment vielleicht gerade ein bisschen schwer macht. Hab Lob und Dank, dass dein Joch sanft und deine Last leicht ist. Amen.